richtig gut dem Englischen folgen. Gegen Ende dieses Ich habe einen Traum, das ist nämlich keine Rede von Martin Luther King, sondern er hätte gesagt, das war eine Predigt. Am Ende sagt er, ich habe einen Traum davon, dass jeder Hügel erniedrigt wird und dass jedes Tal ausgefüllt wird. Das ist ein alttestamentliches Wort und eine Prophetie, die normalerweise gelesen wird auf die Zukunft hin, dass wir eine Zukunft haben, in der Gott das Land erfüllt mit allem, was so dazugehört. Und was Martin Luther gemacht hat, ist, dass er, also Reverend würden sie ihn in Amerika nennen, Dr. Martin Luther, das ist die typische Art, wie er in Deutschland vorgestellt wird. Er ist auch Doktortitelinhaber. Was er macht, ist, dass er diese Prophetie nimmt und dass er sie aktualisiert, dass er sie reinholt in die Gegenwart und sagt, ja, wie sieht denn dieser Traum aus für hier und jetzt? Und dann sagt er diese bekannten Geschichten, ich habe den Traum, dass meine vier Kinder, er ist Schwarzer, dass meine vier Kinder irgendwann mal nur noch beurteilt werden nach ihrem Charakter und nicht nach ihrer Hautfarbe und so weiter und so fort. Also das Ganze, und er breitet etwas aus, eine Idee davon, wie der Herzschlag Gottes in einer Gesellschaft, in einem bestimmten Frage, nämlich hier in der Rassenfrage, Gestalt gewinnen kann. Wie der Herzschlag Gottes in einer bestimmten Frage sichtbar werden kann. Und wer verknüpft es deswegen mit dieser Bibelstelle? Ich möchte heute mit euch über Wahrheit reden und mit der Schwierigkeit, die wir damit verknüpfen. Nämlich, ist das erlaubt? Also darf man das? Darf man ein Bibelwort, das irgendwo in die Zukunft reinreicht, darf man das einfach nehmen und sagen, ich stelle mich jetzt vor eine demonstrierende Menge und rede von der Gleichheit der Rassen. Darf man das? Was darf man mit der Bibel verbieten und mit der Bibel gebieten? Und was ist eigentlich Wahrheit? Versteht ihr, außerhalb dieser Mauer, wenn Leute euch fragen, was für eine Gemeinde geht ihr hier? Ja, dann gibt es einen bestimmten Aspekt, den verhältnismäßig viele Leute erstmal sagen würden, das sage ich nicht in den ersten zwei Sätzen. Das ist der Aspekt von, ich sage jetzt mal das böse Wort, evangelikal. Ja, wir sind eine evangelikale Gemeinde, was immer das auch ist. Ja, also ich übersetze das mal mit bibeltreu. Das klingt, finde ich, noch schrecklicher als evangelikal. Ja, also um das nochmal irgendwie zu toppen. Und wir hoffen zwischendurch, dass wenn Leute in unsere Gemeinde kommen, dass sie uns erstmal kennenlernen, dass sie erstmal mitkriegen, wie wir miteinander ticken, bevor sie dann merken, wir sind ja echt hardcore. Ja, also wir sind ja richtig Hardcore-Typen. Ja, weil wir glauben, dass Hardcore und Lieben, dass das eben zusammengehört. Und dass Hardcore und Lieben nicht sozusagen Widersprüche sind, sondern dass das ein Paket ist. Aber das muss man den Leuten erklären. Oder wir hoffen, dass die Leute es erstmal erleben und erleben und erleben und dann so auf dem Weg merken, die meinen das ja wirklich, was sie hier sagen. Ja, ist für manche ja eine Erfahrung, dass das, was hier vorne gepredigt wird, tatsächlich manchmal für relevant gehalten wird. Okay, das ist der Einstieg, ja? Gut. Ich hoffe, ich habe euch. So, Johannes 18, 36 bis 38. Da gibt es eine Szene, nämlich Jesus ist vor dem damals mächtigen Mann seiner Zeit in der Situation, in der er sich befindet. Und er sagt diesem Mann, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, also Jesus zu Pilatus, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum, meine Herrschaft ist nicht von hier. Pilatus sagt zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König und bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Ich finde das manchmal so faszinierend, wenn Leute, die noch nie die Bibel aufgeschlagen haben, das ist eigentlich so ein bisschen die Voraussetzung, Leute, die noch nie die Bibel aufgeschlagen haben, immer sagen, was soll mir so ein altes Buch schon sagen? Ja, das kann man eigentlich nur, wenn man die Bibel noch nie aufgemacht hat. Wenn man sie mal aufgemacht hat und mal so ein paar Passagen gelesen hat, dann merkt man, ey, das sind ja auch Menschen. Ja, also es ist ja, sind ja real existierende Menschen. Und es gibt in der Bibel so einen Zug, der hat schon was Selbstquälerisches, nämlich brutale Ehrlichkeit. Ja, also da ist von Helden der jüdisch-christlichen Szene die Rede, ja, so richtig so die Top-Typen, ne? Und es werden die übelsten Sachen von denen erzählt. Und das macht die Bibel einfach. Ja, sie sagt so, hey, das war, da hat er top gemacht und das hat er Mist gemacht und das war, also das war unterste Schublade und irgendwie sowas. Ne? Manchmal wird es einfach auch nur erzählt, ohne zu werten. Es wird einfach erzählt, weil es ist einfach so passiert. Ne? Menschen. Und an dieser Stelle ist das die typische Antwort eines mächtigen Mannes, der konfrontiert wird mit einem, der eigentlich Recht hat. Was ist Wahrheit? Lass uns mal philosophieren. Wir können ja mal drüber reden. Wir können ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und irgendwie sowas. Wir können jetzt in all das irgendwie so einsteigen und können da irgendwie so lange rumblubbern, ja, bis das alles nur noch irgendwie Watte im Raum ist. Jesus redet hier in dieser Passage davon, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Jesus kommt mit einem Machtanspruch. Er sagt, er redet von einem Königtum, das nicht von dieser Welt ist. Also wir sind nicht angetreten als Christen und er ist als Christus nicht angetreten, in dieser Welt ein Königreich aufzurichten, sondern er kommt und sagt, es gibt eine Herrschaft, die ist ausgeübt vom Himmel und diese Herrschaft, die beschreibt er hier als Wahrheit mit einem Anspruch und Pilatus sagt, ja, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Da möchte ich mit euch rein. Um es nochmal für unsere fromme Szene ein bisschen zuzuspitzen. Also ein paar von uns hier sind ja fromm, ja? Also vor zwei Generationen, sage ich mal, ja, war das normal, dass man Kinder zu Hause mit Schlägen erzogen hat. Na, das ist auch teilweise heute noch so. Na, also so vor zwei Generationen war das normal und ich behaupte mal, in zwei Generationen ist das Igittigitt. Und wir sind jetzt gerade irgendwie so in der Übergangsphase, so grob. Also das ist so meine Beobachtung in die Szene rein. Also bis hinein in mein eigenes Erziehungsverhalten. So, ne? Also irgendwie so in diesem Ding sind wir irgendwie drin. Ne? Und wir haben das gemacht mit der Bibel in der Hand auch. Also wer Kinder geschlagen hat, der hatte dafür durchaus Bibelstellen. Und jetzt gibt's Christen, gläubige Christen, evangelikale Christen, die sagen, nee, Kinder schlagen, das ist Mist. Und die sagen das auch mit der Bibel in der Hand. Es gibt diese perverse Geschichte, dass im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, im Ersten viel schlimmer als im Zweiten, auf allen Kriegsseiten irgendwelche Leute Waffen gesegnet haben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja? Also, du bist Gott im Himmel, ja? Und dein Bodenpersonal segnet gerade auf beiden Seiten Waffen, mit denen also so die jeweils andere Seite platt gemacht werden soll. Ja? Und da gab's Leute, die haben das mit der Bibel in der Hand gemacht. Die haben das mit der Bibel in der Hand gemacht, haben dann von Vaterland geredet und ja, von Gottes eigenem Land und was es dann alles so für Formulierungen gibt, ne? Und was auch vor zwei Generationen noch total schick war, und in zwei Generationen hoffentlich gar nicht mehr existiert, ist die Frage von, die anderen Kirchen sind falsch. Ja, also vor zwei Generationen waren wir uns ziemlich sicher, dass die anderen alle nicht recht haben. Also einige hatten so wenig Recht, dass sie richtig schrecklich sind. Also zum Beispiel die katholische Kirche. Und andere hatten in Teilen nicht recht. Und die fanden wir schon irgendwie, dass das Brüder und Schwestern sind, auch wenn die das vielleicht nicht so gesehen haben und naja und so weiter und so fort. Ne? Und wir bewegen uns irgendwie durch die Geschichte durch und lernen was über die Einheit der Christen in den letzten Jahrzehnten aus der Bibel, was uns heute dazu befähigt, Allianzen zu schlagen über Kirchengrenzen hinweg, wo man nur sagen kann, unsere Urgroßeltern, unsere Geistlichen, wenn die das wüssten, dann würden die tot umfallen, aber sie sind ja schon tot. Okay. Johannes 14, wie ist das also mit der Wahrheit? Wie ist das mit der Wahrheit? hat Pilatus am Ende recht, dass Pilatus sagt, was ist denn Wahrheit und jetzt diskutieren und so, ne? Ja, man kann sich ja nie ganz sicher sein und das muss man alles offen halten und irgendwie sowas, ne? Johannes 14, 16. Das ist jetzt die falsche Stelle. Johannes 14, 6. Entschuldigung. 14, 6. Ich habe 16 dir gesagt, ne? Sorry, 14, 6. Die kenne ich deswegen, ich habe die auswendig, deswegen, ich frage mich gerade, das kann es ja nicht sein. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Bibelstelle ist für uns Christen eine wahnsinnige Herausforderung. Für uns wäre das alles viel, viel einfacher, wenn wir sagen würden, die Bibel ist die Wahrheit. Das stimmt. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Gott lügt nicht. Gott erzählt keine Geschichten. Also so blödes Zeug, wo er dann sagt, ja okay, das können wir uns jetzt mal anhören. Wenn du dann mal ein bisschen älter bist, dann erzähle ich dir Geschichte ein bisschen anders, weil dann verträgst du auch die wirkliche Wahrheit und irgendwie sowas. Das ist Quatsch. Die Bibel ist Wahrheit. Aber die Wahrheit wird in der Bibel und in dem, was Jesus macht, eben nicht festgemacht an der Bibel. Die Wahrheit wird festgemacht an ihm als Person. Und das macht es unglaublich kompliziert. Es ist doch ein Unterschied, ob ich das Verhalten meiner Frau liebe oder ob ich meine Frau liebe. Wenn ich nur das Verhalten meiner Frau lieben würde, dann hat sie sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Sonst ist meine Liebe nicht mehr da und mein Miteinander nicht mehr da. Wenn ich aber sage, ich liebe einen Menschen, dann kaufe ich das Paket ein. Und ich kenne das Paket ja noch nicht mal. Also alle Leute, die heiraten, würden nach 5 Jahren Ehe sagen, ich habe nicht annähernd gewusst, wen ich da geheiratet habe. Ja? Manches ist schöner, manches ist bunter. So, ne? Also irgendwie so. Ne? Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann mutet er uns was zu, nämlich er sagt, ich Jesus, will in dein Leben und ich bin die Wahrheit. Und das volle Paket, das überblickst du gar nicht. Das volle Paket, das kriegst du nicht auf den Horizont, nicht auf den Schirm. 2000 Jahre Kirchengeschichte sagen uns, dass wir an bestimmten Stellen Sachen lange Zeit nicht erkannt haben, die wir heute erkennen. Es gibt Dinge in der Kirchengeschichte, wo ich sagen würde, ey, da gab es in der Kirchengeschichte eine Erkenntnis an bestimmten Fragen. Da würdet ihr euch wundern, was Leute vor 1700 Jahren erlebt haben mit und vor und für Gott, das uns sehr, sehr fremd ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Beziehungsding. Ein Beziehungsding zum lebendigen Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, das ist das, was wir mühsam gelernt haben. Die Wahrheit kriege ich nicht reingepresst zwischen zwei Buchdeckel. Diese zwei Buchdeckel, und das ist der Wahrheit schon ziemlich nah, diese zwei Buchdeckel, ja, reden von der Wahrheit und enthalten Wahrheit. Aber natürlich ist das nicht alles. Das kann gar nicht alles sein. Mein Beispiel, was ich dann gerne bei den Jüngeren und im Big-Bereich sage, natürlich sagt die Bibel nichts darüber, wie du mit Computerspielen umgehen sollst. Ja? Aber trotzdem ist die Frage, so, wie machst du es denn? Wie willst du als Christ mit Computerspielen umgehen? Und was ist deine Antwort auf diese Möglichkeit, Herausforderung, auf diesen geöffneten Weg? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus das so zusammenpackt, Weg, Wahrheit, Leben, und wenn ihr nur ein Wort mitnehmen wollt, dann nehmt doch das mit. Weg, Wahrheit, Leben, dann heißt das doch, dass er hier eine Bewegung, nämlich einen Weg, verknüpft mit der Wahrheit. Die Wahrheit erkenne ich nicht, indem ich stehen bleibe. Ich finde es eins der wirklich lustigen Geschichte unserer Geistesgeschichte, dass das Buch, was unsere Geistesgeschichte außer der Bibel am meisten vielleicht am meisten geprägt hat, die Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant, Ja? Dieser Mann hat seine Heimatstadt eigentlich Zeit seines Lebens nicht verlassen. Der hat sein Leben an einem Studierzimmer verbracht. Die Leute sind dann irgendwann zu ihm gekommen, weil Immanuel Kant. Ne? Die Kritik der reinen Vernunft. Hat hier einer von euch schon mal die Kritik der reinen Vernunft gelesen? Siehst du, ne? Das ist eines der am wenigsten gelesenen Bücher von den Einflussreichen. Und es ist definitiv eins der einflussreichsten überhaupt. Für Jesus undenkbar. Jesus macht das völlig anders. Jesus kommt und lebt mit Menschen zusammen. Jesus kommt und geht rein in die Gesellschaft. Und er redet von dem, was er sieht. Und er kommentiert das, was er sieht. Und er lehrt seine Leute. Und er lässt sie sehen, wie Jesus handelt. Und so langsam begreifen sie, das also ist das Königreich Gottes. So sieht die Herrschaft Gottes auf der Erde aus. Ein lumpiger Typ, der irgendwie Erstaunliches bewirkt, der eine überfließende Liebe hat, der sich verschenkt, der Leben teilt, der einbricht in die Dunkelheit. So also sieht die Herrschaft Gottes aus. Ein Weg, ein zu gehender Weg. Es gibt Leute in der Lebensgeschichte Jesu, die kommen kurzfristig mit ihm in Berührung und sind dann wieder weg. Aber sie werden deutlich unterschieden von denen, die Jesus nachfolgen. Sie werden deutlich unterschieden von denen, die er dann sogar Jünger nennt und dann Apostel nennt. Und also, ne, also wo er sagt so, ihr gehört doch zu mir. Weg, Wahrheit und das Dritte, was er sagt, ist Leben. Nach diesem Bibelwort müsste man doch sagen, das Gegenteil von der Wahrheit ist der Tod. Das Gegenteil von der Wahrheit ist der Tod. Ein geistlicher Tod, ein vielleicht auch intellektueller Tod, weil man sich auf falschen Grundlagen sein Denken entwickelt. Und so gehen wir als Christen, nehmen Jesus an die Hand oder Jesus nimmt uns an die Hand, das mache ich gleich nochmal ein bisschen konkreter. Und mit ihm zusammen lesen wir die Bibel. Und natürlich lesen wir die Bibel anders als jemand im 8. Jahrhundert, der sie in einem ordentlichen normannischen Setting liest. Natürlich lesen wir sie anders. Deswegen brauchen wir Jesus beim Lesen der Bibel. Wir brauchen ihn als den, der uns erklärt, was wir hier finden. Jesus ist die Wahrheit. Nicht irgendein Buch allein. Nicht die Kultur, in der wir leben. Die Kultur, in der wir leben, ist vorübergehend. Ich habe letzte Woche da ein bisschen was zu gesagt. An der Stelle könnte ich immer richtig Gas geben. Steht ihr, egal in welche Kultur ihr guckt in der Geschichte, 100 Jahre zurück, und ihr könnt in den Osten gehen, in den Westen gehen, in den Süden, in den Norden gehen, ja? Egal welche Kultur ihr euch anguckt, ja? Es gibt eine Menge Sachen in diesen Kulturen, die sind äußerst befremdlich, vorsichtig formuliert. Äußerst befremdlich. Glaubt mir, in 100 Jahren werden Leute auf unsere Kultur zurückgucken und werden sagen, hey, die Deutschen 2017, Hamburg, die haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und ja, da werden die Leute in Seminarräumen zusammensitzen, Kopf schütteln und werden sagen, ja, das haben die wirklich gemacht. Das haben die wirklich gemacht. Kultur ist ein Hirngespinst von Vereinbarungen, die man trifft, und manche davon sind zufällig richtig, manche davon sind falsch. Wir leben nicht in der richtigen Kultur. Und unsere Kultur zu bewahren, ist das Gegenteil von Christsein. Egal, wo das Christentum reinkommt, es verändert hoffentlich Kulturen. Ich habe das Bild leider nicht mehr gefunden. Ich kenne so ein Bild von Tiki Küstenmacher, wo zwei offensichtlich fremdländische Missionare, das ist so aus den 80er Jahren, ne, offensichtlich fremdländische Missionare, in eine Straße gucken, die der Reeperbahn sehr ähnelt. Ja? Und dann sagt der eine Missionar zu dem anderen Missionar, ich glaube, in ihrer Kultur wird sich einiges ändern, wenn das Evangelium kommt. Okay, ja. Also das ist natürlich so ein bisschen, das ist platt, ne? Sex unter Kontrolle zu haben, ist nun definitiv nicht die Spitze des Christentums. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Christentum, wenn es reinkommt, uns immer zu Kulturkritikern macht. Es macht uns mehr und mehr erwachsen und es bringt uns mehr und mehr dazu, dass wir irritiert sind in dieser Welt. Ein Fremdkörper sind in dieser Welt. Irgendwie nicht wirklich dazugekommen. Die Wahrheit sind auch nicht die Naturwissenschaften. Nicht, dass die Naturwissenschaften nicht auch Wahrheit finden. Gott hat eine Welt geschaffen und das ist eines der Durchbrüche des Christentums gewesen, dass man gesagt hat, Gott hat doch das ganze Ding unter Kontrolle. Und es ist eben nicht eine von Dämonen und Geistern erfüllte Baum- und Pflanzen- und sonst was Welt, wo man nie so richtig weiß, was so ein Baum gerade macht. Und wenn der Geist des Baumes das will, dann wird er eben auch am 24. Dezember seine grünen Blätter rausschmeißen. Nein, es war die Grundüberzeugung zu sagen, nein, es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott hat eine Schöpfung gemacht und man kann in der Schöpfung diesem Schöpfungshandeln Gottes nachspüren. Aber es ist eben nur ein Nachspüren. Und es ist lustig, wie viele nette Theorien es gibt, Haeckelsches Gesetz. Ja, einige von uns haben das noch in der Schule gelernt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, seit ungefähr 50 Jahren widerlegt. Ja, Haeckelsches Gesetz heißt, dass in der Genese des Neugeborenen im Bauch der Mutter sozusagen die Entwicklungsstufen der Evolution nachvollzogen werden. Ja, so ganz grob, ne? Also wir fangen an als Fisch, ja, und dann machen wir so weiter als Amphib und dann geht das weiter. Also ich vereinfache das jetzt leider nur ganz bisschen. Im Großen und Ganzen ist es das, was Haeckel gesagt hat. Und dann guckt man sich die tatsächlichen Embryonalentwicklungen an und Haeckel hat das zumindest als Wissenschaftler gemacht, er hat eine Menge gesammelt und dann kann man das sich unter dem Mikroskop angucken und alles. Und heute ist das Konsens, dass man sagt, dieses Gesetz ist Mist. Das Haeckelsche Gesetz ist Quatsch, absoluter Quatsch. Es ist einfach eine Beschreibung. Ich sehe etwas und dann beschreibe ich das. Und dann kommen aber 30 Jahre später Leute und sagen, ey, was du da beschrieben, das, was du gesehen hast, das stimmt, deine Beobachtung war richtig. Aber die Beschreibung deiner Beobachtung, die ist Bullshit. Und dann geht man da ran und erklärt, was daran Mist ist. Die Wahrheit wird auch nicht vertreten durch die Priester unserer Zeit. Also ich würde behaupten, dass das die Ärzte sind in unserer Kultur. In anderen Kulturen heißen die Priester anders. Aber glaub mir, nicht alles, was ein Arzt dir sagt, ist richtig. Ich weiß, dass das ein schwer zu verdauender Gedanke ist. Aber es stimmt. Johannes 14, 17. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Jesus redet vom Heiligen Geist als dem Geist der Wahrheit und sagt, diesen Geist, den sende ich euch, den schicke ich euch. Das Bild, was ich vorhin gebraucht habe, ist eigentlich nämlich zu schwach. Wenn ich die Bibel lese, dann sitzt Jesus nicht neben mir. Sondern wenn ich die Bibel lese, dann ist Gott in mir. Der Heilige Geist, Gott selber, kommt in Menschen und erklärt uns die Dinge, wie sie sind. Und sein Reden entzündet sich am Wort Gottes. Sein Reden entzündet sich an dem Alltag, den ich lebe mit ihm zusammen. Aber er ist der eigentlich Erklärende. Wenn wir über Wahrheit reden, dann müssen wir über den Geist der Wahrheit reden. Dann müssen wir davon reden, dass Wahrheit zu erkennen ganz viel damit zu tun hat, zu sagen, ich strecke mich aus nach dem Heiligen Geist. Ich strecke mich danach aus, dass Gottes Geist in mir Raum hat. Und das ist ein Akt der Demut. Zu sagen, mein Erkennen ist so begrenzt. Mein Horizont ist so kleingliederig. Was ich brauche, ist, dass Gott selber in mir Wohnung nimmt und dass Gott mir die Welt erklärt. Dass Gott mir mein Kind erklärt, dass Gott mir meine Frau erklärt, dass Gott mir mein Leben erklärt, dass Gott mir mein Bankkonto erklärt, dass Gott mir meinen Platz an der Arbeit erklärt. Dass Gott mir erklärt, wer ich bin. Nicht, wer ich denke, wer ich bin oder was die anderen gesagt haben, wer ich bin, sondern wer ich bin. Wenn aber jener kommt, sagt nochmal Jesus nochmal im Johannes-Evangelium, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Und da sind wir wieder beim selben Bild. Ich führe euch in die Wahrheit. Die Wahrheit muss erfahren werden, ertastet werden. Das ist übrigens die Spannung, in der wir als Gemeinde stehen. Eigentlich würden wir uns ja total wünschen, dass wir sagen könnten, mach, was du willst, mach es aber mit Gott und am Ende kommst du an der richtigen Stelle an. Ja? Das wäre eigentlich, also das von der Theorie her wäre das ziemlich richtig. Aber das ist falsch. Manche Sachen erkenne ich nämlich, indem ich sie tue. Und deswegen leben wir als Christen miteinander, um miteinander auszuhandeln und miteinander zu lernen, zu sagen, ey, die machen das so und die machen das so und die machen das so. Ich probiere das auch mal. Ich verstehe nicht so richtig, warum die das machen, aber ich probiere das auch mal. Und indem ich es tue, merke ich auf einmal, hey, das ist gut. Das ist richtig. Ich weiß nicht, was du für ein Lerntyp bist, ne? Aber ihr kennt so diese Fitnessvideos, ja? Also sich Fitnessvideos angucken ist was völlig anderes als beim Fitnessvideo mitmachen. Ja? Es ist definitiv was völlig anderes. Beides mal läuft ein Fitnessvideo. Ja, ihr lacht. Aber das ist der Unterschied beim Bibellesen. Das ist der Unterschied beim Beten. Die Frage ist nicht, ob ich was sehe und höre. Die Frage ist, ob ich mich auf was einlasse. Und wenn dir das zu doof ist, auf was du dich da einlässt, dann machst du halt die Vorhänge deines Wohnzimmers zu und tanzt dann. Oder hüpfst oder was weiß ich. Ja? Ihr merkt, ich bin nicht gerade der Intensivnutzer von Fitnessvideos. Ja? Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Ein Gehen, ein Weg. Deswegen ist Christsein ohne Gemeinde so ein Nonsens. Christsein ohne Gemeinde ist tatsächlich wie ein Immanuel Kant in seinem Studienzimmer. Er alleine denkt sich die Welt und kommt zu lustigen Erkenntnissen. Ja? Aber Leben teilen mit anderen, die auch mit Gott in Verbindung sind, und die von Gott was hören und ich höre was von Gott. Und gemeinsam versuchen wir, dem Reich Gottes, der Herrschaft Gottes in dieser Welt Gestalt zu geben, in unserem Miteinander. Das ist die Herausforderung. Das eine ist bei der Rede eines Martin Luther King zu sagen, war Wahnsinnspredigt. Das zweite ist, dass es, warum spricht es uns so an? Es spricht uns so an, weil es einfach schlicht und ergreifend die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Natürlich ist es egal, was für eine Hautfarbe wir haben. Und da könnten wir eine Menge Bibelstellen zu aufmachen, in denen es offensichtlich ist, dass vor dem Thron Gottes es total irrelevant ist, aus was für einem kulturellen Hintergrund du kommst. Es spielt keine Rolle. Es spricht uns auch an, weil da 100.000 Leute zuhören. Und er ist in der Lage, das zu formulieren, weil er mit anderen Leuten über Jahre hinweg unterwegs war und die ihn ermutigt haben. Und er hat sie ermutigt und die haben ihn ermutigt und er hat sie ermutigt. Und so langsam waren sie in der Lage zu formulieren, was sie erkannt haben. Das sind alles Leute, die damit groß geworden sind, als Kinder damit groß geworden sind, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Das hat man ihnen vermittelt, Tag für Tag. Zu Hause, in der Schule, in der Gesellschaft hat man ihnen die ganze Zeit gesagt, du bist zweite Klasse. Und dann haben sie die Bibel gelesen und sie haben miteinander geredet und sie haben miteinander gerungen und sie sind Wege gegangen. Sie haben sich aufgemacht und haben in all dem was gelernt und haben Dinge abgelegt und haben Dinge angezogen. Und haben sich reingefunden in eine andere Rolle, in ein anderes Denken, in eine andere Haltung. Das ist bei dir nicht anders. Du glaubst doch nicht, dass du in der Wahrheit lebst. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ich was lernen muss. Und ich glaube, dass es in meinem Denken Sachen gibt, über die Gott sich totlacht, wenn er gute Tage hat, und auf die er sauer ist, wenn er schlechte Tage hat. Es gibt Dinge in mir, die sind einfach Lüge. Die sind nicht richtig. Und Gott will die verändern, Gott will die aufbrechen, Gott will da Dinge zum Reifen bringen. Gott will, dass ich mehr und mehr von mir das denke, von mir das sehe, was er in mir sieht, was er von mir denkt. Und wenn dir das für dich selber zu kompliziert ist, dann geh diesen extrem komplizierten, schwierigen, schmerzhaften Weg zumindest an wegen deiner Kinder. Wenigstens wegen denen. Oder willst du die genauso prägen, wie du geprägt worden bist? Das ist zu schwach. Das ist zu wenig. Letzte Bibelstelle. Du bist mein Held heute, dass du es nur weißt. Das ist so ätzend, ne? Von den Leuten vom Beamer merkt man nie was, nur wenn was schief geht. Gucken alle mal zum Beamer rüber. Ehrlich, blöder Job ist das. Also, dritter Brief des Johannes, Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Johannes war so ein alter Knacker, ja? Also, ohne jetzt despektierlich zu werden, so ein Meinhard, ja? Also so alt, ne? So alt, wirklich alt. Älter noch als ich, ne? Und mich halten viele schon für alt, so, ne? Also Johannes ist richtig alt, ja? Und deswegen hat er das Recht zu sagen, meine Kinder. Ja, so, das, also, alle, die aus dem Osten kommen, die wissen, dass das irgendwie so, meine Kinder, ne? So, das, also so, ne? Das gibt Kulturen, in denen man sowas mehr sagt als in anderen Kulturen. Und das ist das, was er hier meint, mit meine Kinder. Er meint jetzt hier nicht wirklich seine Kinder, sondern er meint auch die alle so um ihn rum. Und er sagt, seine Freude ist zu hören, dass seine Kinder in der Wahrheit leben. Dass wir Lüge bekämpfen, Lüge ablegen, dass wir Erkenntnisfortschritte haben. Frag dich mal, gibt es etwas, was du heute denkst über dich, was du letztes Jahr noch nicht gedacht hast? Und wenn du sowas nicht hast, dann ist vielleicht Zeit, mal in die Gänge zu kommen. In der Wahrheit leben heißt doch, in einem Raum zu leben, der erfüllt ist von Gott. Und dass das mich verändert und prägt. Und dass dieser Raum auch in mich reinreicht, dass der Heilige Geist in mir ist. Wie machen wir das also jetzt mit dem Schlagen von Kindern und mit dem Segnen von Kanonen und mit den falschen Kirchen und mit dem kein Sex vor der Ehe und mit nur eine Frau oder einen Mann im Laufe des Lebens und all diese Fragen? Ja, also was machen wir mit all diesen Sachen? Das sind ja keine kleinen Fragen. Ist ja nicht, dass man sagt, ja, also in erster Linie bin ich Christ und wie ich lebe, ist egal. Das ist hoffentlich, so weit sind wir hoffentlich inzwischen, dass das Mist ist. Also was machen wir damit? Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Und aus dieser komischen philosophischen Fragestellung sollten wir aussteigen. Die Wahrheit ist Gott. Und er offenbart sein Wesen, seinen Willen in der Schrift. Er offenbart sein Wesen und seinen Willen im Leben mit uns. Er offenbart sein Wesen und seinen Willen, indem wir ihm gehorchen, indem wir mit ihm gehen. Und indem wir mit ihm gehen, verändert etwas, sich etwas in uns. Und wir erkennen Dinge, die wir vorher nicht erkannt haben. Ich glaube nicht, dass Wahrheit relativ ist. Ich glaube, dass Wahrheit relationell ist. Dass sie ein Beziehungsding ist. Lass es mich mal so beschreiben. Wir sind reingestellt in Familien. Wir sind reingestellt in unsere Geschichte. Wir sind reingestellt in eine Gesellschaft. Stell dich das mal vor wie eine komplexe Landschaft. Die Gesellschaft, in der wir leben, eine komplexe Landschaft. Die Familie, in der du lebst, eine komplexe Landschaft. Deswegen sieht deine Landschaft so ein bisschen anders aus als die von Maria. Und die sieht ein bisschen anders aus als die von Samuel. Wir sind in verschiedenen Landschaften. Die ähneln sich in vielen, weil die Kultur, in der wir leben, ist dieselbe in etwa. Aber die Familiengeschichte ist eine andere. Unser Arbeitsumfeld, in dem wir auch lernen und uns bewegen und in dem wir stolpern, und na, auch das ist ein anderes. Und deswegen muss Maria manche Dinge anders machen als ich. Aber sie geht hoffentlich an Gottes Hand und ich gehe an Gottes Hand. Sie bewegt sich in einem anderen Umfeld. Und Maria zu sagen, Maria, mach's genauso wie ich und alles ist top, ist Mist. Das stimmt einfach nicht. Sie muss es mit Tobias aushalten. Ja? Ihre Herausforderung ist definitiv eine andere als meine. Ja? Und so sieht das auch aus, was uns als Gemeinde angeht. Unsere Antworten auf verschiedene ethische Herausforderungen müssen andere sein als die einer Landgemeinde in Mosambik, wo wir letztes Jahr waren. Völlig andere Antworten. Im Kern meinen wir dasselbe. Im Kern sagen wir, wir wollen das, was wir tun, dass das Ausdruck von Liebe ist. Im Kern ist es so, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau und dass der Mann seine Familie verlassen soll und so weiter. Also es gibt Kernaussagen der Schrift, aber wie das gelebt wird in unserer Kultur, ist eine andere Frage als eine in Mosambik. Und wie du das lebst, ist deine ganz spezielle Lernaufgabe mit Gott, an seiner Hand zu sein und mit ihm wirklich zu gehen. Was die meisten von uns tun, wo wir anfangen zu sündigen, ist, dass wir unsere Hand aus seiner Hand rausziehen und sagen, nee, das ist doof, das will ich nicht. Also es gibt Varianten davon, ne? Man ist einfach faul oder man hört sich einfach nicht mehr die blöden Predigten an, die einen immer ärgern. Es gibt ja auch die netten. Also irgendwie so, es gibt ja Varianten von dieser ganzen Geschichte. Man wechselt mal irgendwie Gemeinden, weil da ist das alles so doof und so, ne? Diese Gemeinde wechselt man nicht, das weiß ich, aber aus anderen Gemeinden hierher, ne? So, gut, okay. Wenn du die Wahrheit wirklich erkennen willst, dann braucht es nichts anderes, als in deinem Herzen den festen Willen zu sagen, ich will der Wahrheit folgen. Und wenn du es ganz simpel haben willst, tu, was du erkannt hast, aber tu's. Tu, was du erkannt hast, aber tu's. Jesus, wir bitten dich, dass du uns an die Hand nimmst, uns leitest und führst. Und deshalb komm, Heiliger Geist, erfüll uns, durchdring uns. Lass dein Licht hineinscheinen in die dunklen Orte und in die verschlossenen Zimmer. Sei du der große Bruder, der stärker ist als alles andere und der uns rausholt aus Festlegungen, die einfach nur falsch sind. Der uns rausholt aus dem Tod, rausholt aus der Lüge, rausholt aus der Beziehungslosigkeit. Gott, wir brauchen dich. Erbarm dich über uns. Amen.